interessier dich für die Welt. Also mach dein Leben größer, als du selber es bist. Ja, mach dich zuständig für das Leben, das du dir, für dich und auch für andere wünschst.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von New Social Economy, unseres Podcasts zu Sozialunternehmertum und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und wir freuen uns sehr, in unserer ersten Folge 2021 eine tolle Gästin begrüßen zu dürfen. Wir haben Laura Haferkamp heute im Gespräch von Ashoka, einer global agierenden Initiative zur Förderung des Sozialunternehmertums. Hallo Laura.
Hallo Vicky und hallo Walter, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist, Laura. Ashoka. Als ich diesen Namen zum ersten Mal gehört habe, musste ich irgendwie, das war so meine erste Assoziation, an Indien denken. Und dann habe ich das mal gegoogelt und da bin ich nicht auf euch gestoßen, sondern auf den Wikipedia-Eintrag. Ashoka ist ein indischer König, antik, so 250 vor Christus, zum Buddhismus konvertiert, hat den Buddhismus in Indien verbreitet. Und ich habe mich gefragt, was hat das eigentlich mit Sozialunternehmertum zu tun? Wie kommt ihr auf diesen Namen? Aber wir würden gerne von dir wissen, was macht ihr als Ashoka? Wie macht ihr das und wozu tut ihr das Ganze? Um unsere ZuhörerInnen so ein bisschen abzuholen, worum es eigentlich geht.
Ja, gerne. Danke für die schöne Anekdote über Ashoka. In der Tat gibt es also diesen uralten Kaiser, der von manchen auch besprochen wird, übrigens als einer der ersten Sozialunternehmer, weil er nach seinem Lebenswandel ganz viele soziale Innovationen zur damaligen Zeit vorangetrieben hat, in puncto sozialer Absicherung und ähnlichem mehr. Aber die Hauptmotivation ist, glaube ich, eine Bedeutung, nämlich dass Ashoka aus dem indischen Sanskrit kommt und frei übersetzt so etwas wie das aktive Überwinden von Missständen bedeutet. Und dann muss man vielleicht wissen, unser Gründer ist ein US-Amerikaner, der viel um die Welt gereist ist und in Südostasien viel unterwegs war, da auch die Inspiration bekam zur Gründung von Ashoka. Und phonetisch lässt sich dieses Wort überall auf der Welt ganz gut aussprechen. Es ist also für niemanden ein Zungenbrecher. Es ist für uns zwar irritierend, weil wir damit vielleicht Yoga oder indische Restaurants verbinden in erster Linie, aber phonetisch ist es super, global betrachtet. Und was machen wir, wie machen wir, wozu machen wir das? Also ich oder wir setzen uns auf der Welt dafür ein, dass wir als Gesellschaft einen anderen Blick auf Innovation und auf Unternehmertum werfen, dass wir unsere Sicht schärfen auf gesellschaftliche Veränderung und am Ende auch unsere Sicht auf das, was wir als Erfolg betrachten. Vielleicht sage ich es mal so ganz, ganz grob auf der Metaebene. Und konkret, wie machen wir das? Wir sind ein globales Netzwerk und wir suchen auf der ganzen Welt Menschen mit guten Ideen, um Gesellschaft zu verbessern. Wir sind also eine Art Innovationsscouts. Wir finden diese Leute, wir nehmen die in unser Netzwerk auf, wir begleiten die und wir bauen, ich sage gerne, Netzwerke des Gelingens um die herum. Also wir versuchen einfach, die zu Ressourcen zu bringen und sie zu verknüpfen, damit es ihnen einfacher wird, ihre gesellschaftliche Mission zu erreichen. Und auf dem Weg dahin wollen wir noch was Großes erreichen, nämlich, dass wir diese Vorbilder auch zeigen und sichtbar machen, wie gesellschaftliche Veränderung funktioniert und wie jede und jeder dazu beitragen kann. Und warum machen wir das? Weil wir glauben, dass in dieser wilden Welt, in der wir leben und die, glaube ich, sehr von Wandel gekennzeichnet ist und von globaler Vernetzung, es ganz wichtig ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der immer mehr Menschen auf eine positive Art und Weise mitgestalten können und wollen. Und das Ganze machen wir natürlich auch noch vor dem Hintergrund, dass wir ja mittlerweile sehr klar wissen, dass die planetaren Grenzen unserer wunderschönen Erde uns einen gewissen Handlungsdruck geben, innerhalb dieses Jahrzehnts eine Veränderung unserer Lebensweise hinzubekommen. Und da brauchen wir diesen anderen Blick auf Innovation und auf Veränderung und auf die Rolle, die jeder von uns da spielen kann.
Ich finde das super. Wir nähern uns heute dem Thema Social Entrepreneurship mal ganz anders an mit Ashoka. Sonst haben wir immer sehr konkrete Initiativen, die den Output direkt liefern. Ihr seid quasi die Metaebene, die den Output erst möglich macht. Wir haben in unserer letzten Folge einen eurer Fellows vorgestellt. Das war Roman Rüdiger von Education Y. Cool. Und so kam die Verbindung auch zustande für alle, die sich darüber vielleicht gewundert haben. Wir sind heute auf einer Metaebene unterwegs und ich finde das ganz toll, weil man sieht das, wenn man auf ashoka-deutschland.org geht und sich dort die Fellows anschaut, ihr habt so viele unterschiedliche Initiativen dabei. Und was natürlich ganz besonders spannend ist und auch den Coolness-Faktor von Ashoka extrem erhöht, finde ich, ist, dass ihr die einfach auswählt, die Fellows.
Das ist ein cooler Fellows, Job, oder?
Ja, Talent-Scout. Das ist wirklich ein cooler Job. Und es ist natürlich dann auch ein Ritterschlag, wenn man als Fellow ausgewählt wird, stelle ich mir vor.
Und ich weiß nicht, ob ich es als Ritterschlag betrachten würde. Ich glaube, Ashoka hat einen sehr, sehr speziellen Blick auf das Thema Sozialunternehmertum. Und ich glaube, ihr beschäftigt euch ja auch viel mit diesem Themenfeld und alle, die zuhören, tun das auch. Und es gibt so einen wunderbaren TED-Talk von Daniela heißt sie, glaube ich, Thornton. Der heißt Reclaiming Social Entrepreneurship. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wahrscheinlich kennt ihr den. Und da geht es so um die unterschiedlichen Sichtweisen auf Social Entrepreneurship. Ne? Und natürlich kann ich sagen, Social Entrepreneurship, das sind, soziale Start-ups, die ökologische, sozialverträgliche Produkte bauen oder Dienstleistungen anbieten. Und das ist auch alles gut und richtig. Aus unserer Perspektive wäre das aber eine Verkürzung des Begriffs und auch des Potenzials von Social Entrepreneurship, wenn wir nicht immer auch fragen würden, was soll denn dadurch in der Gesellschaft sozusagen so verändert werden, dass am Ende ein neuer Status quo dabei rauskommt. Also wie trage ich dazu bei, dass wirklich Wirtschaft anders organisiert wird? Ja? Wie trage ich dazu bei, dass wir vielleicht Wissen anders zur Verfügung stellen, wenn ich mir zum Beispiel Wikipedia angucke und was die so gemacht haben? Ja? Oder wie trage ich dazu bei, dass wir anders über die Vergabe von Kleinstkrediten nachdenken, wenn ich so in die Bewegung der Mikrokredite schaue oder so. Und da ist Social Entrepreneurship aus meiner Sicht so vielfältig und es ist so wichtig, dass wir immer diese größere gesellschaftliche Frage stellen, von welcher Ball wird denn da ins Rollen gebracht, um wirklich systemisch was zu verändern.
Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, was du da sagst, weil ist das nicht ein bisschen schwierig, dass ihr ex ante etwas wollt, was eigentlich erst ex post feststellbar
ja,
ist.
Ja, total, klar.
Also es geht ja um die Wirkungsorientierung an der Stelle. Ne? Und das Thema Wirkungsorientierung, vielleicht kannst du da gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in dem ganzen Kontext. Also welche Wirkung wird erzeugt ne, durch das Projekt, durch die Innovation, durch die Initiative und so weiter? Da guckt ihr sehr genau drauf. Das habe ich so aus euren Webseiten entnommen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, euer Gründer ist Ex-McKinsey-Berater.
Ist er tatsächlich, ja. Also er war da nicht lange. Ich glaube, er hat so die paar Jahre gemacht, die so viele machen. Aber
Genau. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil wenn er McKinsey-Berater war, dann weiß er, was Effizienz ist. Und das heißt, das Thema Effizienz in der Umsetzung sozialer Innovation spielt wahrscheinlich bei euch auch eine große Rolle und damit eben verbunden auch die Wirkung.
Also
wenn du da ein bisschen was zu erzählen könntest.
Mehr als gerne. Mein Leib- und Magenthema. Naja, also deine Eingangsfrage war ja, ist das nicht ein bisschen schwierig, da zu Beginn an drauf zu gucken? Und ja, absolut. Das Schöne ist aber doch, glaube ich, dass wir bei Ashoka der Überzeugung sind, dass wir gucken auf Potenzial. Also so wie vielleicht das Investoren machen würden, wenn sie ein Venture-Portfolio zusammenstellen, dann haben die ja auch da ganz viele Ideen, in denen sie viel Potenzial sehen und wo sie aber auch schon wissen, dass nicht alle davon so durch die Decke gehen werden und vor allen Dingen nicht nach Plan, wie man sich das vorstellt. So, jetzt geht es bei uns nicht darum, irgendjemanden reich zu machen, sondern bei uns geht es um die Frage, wie könnten wir uns denn Gesellschaft auch anders vorstellen? Und wenn ich zum Beispiel heute jemanden treffe, der sagt, ich habe einen anderen Weg, wie wir Kindern und Jugendlichen wieder die Nähe zur Natur näher bringen können, obwohl wir Urbanisierung nicht umkehren können. Ja? Und ich kann dazu beitragen, dass wir vielleicht in 10 Jahren oder so, man muss ja in diesen Zeiträumen denken, oder auch erst in 20, es schaffen, dass Schule anders organisiert ist und zum Beispiel jede Schule wieder einen Schulgarten hat und es ganz natürlich ist, dass Kinder da diese Zusammenhänge lernen. So, dann sehe ich heute erstmal dieses Potenzial und eine kleine Initiative und eine unternehmerische Persönlichkeit, der ich abnehme, dass sie aus Visionen auch gebaute Realität auf die Straße bringen kann mit Partnern. Und damit kann ich ja erstmal starten. So. Und wenn wir jetzt heute, wir haben jetzt 80 Ashoka Fellows in Deutschland in das Netzwerk aufgenommen und wenn wir uns das anschauen, dann gibt es da natürlich welche dabei, die aufgehört haben, das zu tun, wofür wir sie mal ausgewählt haben. Es gibt auch welche dabei, die das nächste gegründet haben, ja, und in eine ganz andere Richtung abgebogen sind. Es gibt welche dabei, die 5, 6, 7 Jahre lang wirklich gestrampelt und gestrampelt und gestrampelt haben und nicht gehört wurden. Und es musste erst gesellschaftlich was passieren, was dann die Türen geöffnet hat, ja, um einer Idee wieder Boden zu geben. Also unser Blick ist der auf Potenzial und dann ist es eine positive Wette, weil wir eben gerne Ideen nicht erst posthum feiern wollen, sondern von Anfang an unterstützen.
Ich finde das auch toll. 80 habt ihr, das muss ich kurz dazu sagen, es gibt euch. Also insgesamt Ashoka seit 40 Jahren, seit 2003 in Deutschland und jedes Jahr wählt ihr 3 Fellows aus. Ich kann mir vorstellen, dass, das merken Walter und ich schon jetzt im Podcast, es viel mehr interessante Ideen und Gesprächspartnerinnen gibt, als wir Zeit und Ressourcen haben. Wie geht Ashoka damit um? Also dieser Auswahlprozess ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch global organisiert, beziehungsweise geht über Deutschland hinaus. Und wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt einen Anruf bekomme von Ashoka, was ist da vorher geschehen?
Also wir beschränken uns tatsächlich nicht in der Auswahl. Wenn wir jetzt 10 KandidatInnen hätten, von denen wir finden, dass sie unsere globalen Auswahlkriterien erfüllen, dann würden wir auch 10 Ashoka Fellows aufnehmen können im Jahr. In der Tat hat sich in den vergangenen Jahren haben wir immer so zwischen 3 und 8 Ashoka Fellows wieder neu aufgenommen in Deutschland. Und im Globalen gibt es so einen Durchschnitt, dass in den Ländern, wo wir auswählen, so pro 10 Millionen Einwohner einer gefunden wird. So eine sehr grobe Annäherung. Und was passiert? Also es gibt 5 Kriterien, die uns leiten. Und dabei ist eines besonders wichtig und das ist die Frage nach der sogenannten System Changing New Idea. Die Frage ist, wie geht hier jemand ein gesellschaftliches Problem an und unterscheidet sich das von bisherigen Lösungswegen? Und wenn ja, verspricht es mehr Wirkung? So. Das heißt, ich gucke mir zum Beispiel an, wenn mir jemand vorgeschlagen wird, also ihr zwei werdet zum Beispiel hervorragende NominatorInnen, glaube ich, für uns, weil ihr einfach viel seht. Und wenn ihr sagt, also diese Idee im Bereich, keine Ahnung, was ist gerade aktuell, Verhinderung von Hate Speech im Internet, die ist neu und die führt dazu, dass wir auf eine andere Art und Weise den gesellschaftlichen Dialog wiedererlernen und dass wir es schaffen, zivilisierter miteinander umzugehen, auch in neuen Formen der Kommunikation, dann würden wir da erstmal hellhörig werden, ja, und sagen, aha, interessant. Und dann recherchieren wir, was gibt's für Lösungsansätze, wie lange gibt's die schon, wie sind die verbreitet, warum verbreiten die sich nicht weiter, was ist hier wirklich anders und versuchen das sehr genau zu verstehen. Und dann schauen wir uns an, wie wir den potenziellen Impact einschätzen. Also was kann das wirklich verändern? Wie ist die Strategie hier zur Veränderung? Und in der Regel sprechen wir einfach viel mit den Gründerinnen und Gründern hinter diesen Initiativen. Ja? Und fragen. Und das, also wir kriegen oft positives Feedback auf diese Gespräche, weil wir, glaube ich, Fragen ein bisschen anders stellen als jemand, der jetzt zum Beispiel sagen, nur monetär fördern will. Ja? Also unsere erste Frage ist nicht die nach dem Businessplan, sondern die nach dem Fußabdruck, den man gerne in der Gesellschaft hinterlassen möchte und wie man das machen möchte und warum und welche Ressourcen man auf dem Big Pool mobilisieren muss, welche klugen Netzwerke man bauen muss, etc. Und dann ist in der Tat dieser Auswahlprozess global angelegt, auch um die Qualität zu sichern, um sicherzustellen, dass wir nicht hier in Deutschland irgendwie ganz andere Maßstäbe anlegen als unsere Kollegen in Indien oder in anderen Teilen der Welt. Und wir als deutsches Team können eine Empfehlung abgeben. Wir kommen also irgendwann zu dem Punkt, wo wir sagen, es gibt hier eine potenziell systemverändernde neue Idee mit einem großen Wirkungspotenzial und dahinter steht eine unternehmerische, kreative und aus unserer Sicht vollständig integre Persönlichkeit. Und dann gibt es ein sogenanntes Second Opinion Interview. Da kommt jemand aus einem anderen Kontinent, in der Regel ein sehr erfahrener Ashoki, der nochmal so ein tiefes Gespräch führt, was in der Regel irgendwo zwischen 3 und 5 Stunden dauert, um diese Kriterien auch für sich nochmal zu prüfen. Und wenn die oder derjenige sagt, ich teile diese Empfehlung, dann kommt die sogenannte externe Stufe. Da gibt es nochmal 3 einstündige Gespräche, in der Regel auch mit einem Ashoka-Fellow und mit 2 anderen, die sich in Themenfeld oder Land gut auskennen. Und diese 4, die dann jetzt nochmal Interviews geführt haben oder Gespräche geführt haben, kommen dann zusammen und müssen einstimmig die Empfehlung bestätigen. Und wenn sie das tun, dann ist der letzte Schritt die formelle Bestätigung von unserem Board. Also in der Tat recht aufwendig. Dafür dann aber auf Lebenszeit.
Ja, das ist das Privileg. Man verdient es sich nur einmal. Also wenn ich einen Anruf von Ashoka bekomme, dann weiß ich, okay, jetzt folgen erstmal Gespräche. Dann heißt das erstmal noch nichts.
Das heißt erstmal noch nicht
ausgewählt. Naja, das ist wie eine Nominierung. Ne?
Ja,
das ist wie
eine Oscar-Nominierung. Ne?
Genau. Und
Was ich mir natürlich interessant vorstelle, ist dann der Dialog, den man führt, wenn man dieses Prozedere durchgegangen ist als Gründerin und dann kommt, wir nehmen dich leider doch nicht auf. Ich meine, wie begründet man das gut?
Ja, das sind in der Tat, glaube ich, einige der schwierigsten Gespräche, die ich auch geführt habe. Und sicherlich würdet ihr jetzt Referenzgespräche mit Kandidatinnen machen, die mit uns im Kontakt waren und dann doch nicht in die Fellowship aufgenommen wurden, dann gibt es sicherlich auch Enttäuschung. Und wahrscheinlich gibt es auch Fehler unsererseits irgendwo. Ja? Also, oder was heißt Fehler? Weil es ist ja so, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen Organisationen auf, die 10 Mitarbeiter haben und einen Jahresumsatz von X und einen Gewinn von Y und an mindestens 3 Standorten, das wäre klar messbar. Aber die Einschätzung, ob es hier eine systemverändernde neue Idee mit dem Potenzial großer gesellschaftlicher Wirkung gibt, die ist natürlich nicht bis ins letzte Detail objektiv feststellbar. So, da tun wir unser Bestes und sprechen mit Referenzen und ziehen ExpertInnen zu Rande, gucken uns im internationalen Vergleich an, was geht da nicht. Wir haben da zum Beispiel auch, es gibt Themen, die sind in Deutschland noch relativ unbeackert, wenn unsere Kollegen in Frankreich aber da sagen, der Markt ist hier schon total weit entwickelt. Da muss man auch global gucken, wie ob wir da so vorgehen können und wie wir da vorgehen können. Also in der Tat ist das nicht so, ist das manchmal nicht so dankbar und gleichzeitig wäre meine Hoffnung, dass wir, oder das ist zumindest der Anspruch, dass wir es immer hinbekommen, einfach Gespräche von Gesellschaftsgestaltern auf Augenhöhe hinzubekommen. Und unser Einstieg ist eigentlich immer, hallo, wir sind von Ashoka und hast du Lust, mit uns zu sprechen? Die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nicht die Ashoka Fellowship rauskommt, liegt wahrscheinlich bei 90%. Aber dann haben wir uns kennengelernt und wir haben uns gegenseitig auf dem Radar und sind uns sozusagen partnerschaftlich verbunden im besten Sinne. Und oft kommen dann darüber einfach auch schöne Kontakte zustande.
Und kam es schon mal vor, dass jemand dann zu den 90% gehörte, die nicht ausgewählt wurden und dann später doch ausgewählt wurde oder vielleicht doch nochmal, also hat man nur eine Chance oder wird man immer mal wieder betrachtet auch?
Nee, also ich habe die ersten 3 Jahre, die ich bei Ashoka war, den Auswahlprozess für Deutschland begleiten dürfen Und ich habe teilweise auch mit Kandidatinnen über diese 3 Jahre oder sogar auch noch länger Kontakt gehabt, bevor wir beide zu einem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, ich glaube, jetzt sind wir soweit. So. Mhm. Also es ist ja auch beidseitig, man muss sich ja auch füreinander entscheiden. Also es ist ja nicht nur, diese Augenhöhe ist mir wichtig, nicht nur Ashoka sagt ja, hey, also jetzt darfst du aber, so, jetzt bekommst du hier das Fähnchen, sondern auch andersrum gibt es ja auch zum Beispiel ganz tolle SozialinnovatorInnen, die ganz bewusst sagen, ich bin hier in, keine Ahnung, Köln, ich habe hier was Tolles aufgebaut, jeder, der das kopieren will, darf gucken kommen, aber es ist nicht mein Job, das zu verbreiten und größer zu machen. So. Mhm. Und wir von Ashoka wünschen uns das aber. Aber wenn jemand das nicht als seine persönliche Mission betrachtet, dann kommen wir an der Stelle nicht zusammen und es ist dann auch wunderbar. Also deswegen ist es ja schon auch eine beidseitige Entscheidung, ob man jetzt findet, dass man auch Lust hat auf dieses Netzwerk und auch vielleicht auf den Drive, der dann damit einhergeht, nämlich dafür stehen zu wollen, dass die Innovation, die man vorantreiben will, sich auch verbreitet und verankert.
Das hört sich ja so ein bisschen nach, wenn ich das so sagen darf, sozialunternehmerische Elite an, ne? Weil ihr das sehr rigide macht. Ich finde das aber gut im Grunde genommen, was ihr macht mit dem Beispiel, was du auch gerade geschildert hast, dass ihr das mit verschiedenen Interviewpartnern macht, dass ihr das länderübergreifend macht und so weiter. Damit wappnet ihr euch ja gegen typische Denkfehler, ne? Die eben in solchen Auswahlprozessen auch durch Subjektivität und durch die ganzen Fallen, Denkfallen, in die man auch tappen kann, ja, entstehen können. Und ja, also wie du sagst, ihr könnt euch nicht komplett da raushalten, weil es gibt auch globale Denkfehler, ja, sozusagen, nicht nur die irgendwie regional begrenzt sind, aber ihr schließt mehr aus damit. Was hat denn so jemand dann wirklich davon? Also jemand erfüllt diese Kriterien und hat dieses hohe Potenzial. Auch zur Skalierung. Das scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Ne? Das Modell, was dort vorgestellt wird und um das es geht, dass das skalierbar ist, also dass das eine möglichst hohe Wirkung auch erzeugt. Und was hat denn derjenige davon, wenn er jetzt Ashoka Fellow ist? Was hat er konkret davon? Oder sie? Mhm.
Darf ich weiter auf das Thema Denkfehler noch einmal kurz eingehen?
Ja, gerne. Mhm.
Weil es ist in der Tat etwas, was uns sehr beschäftigt, auch im Zuge der Frage von Diversität und auch Biases in der Auswahl. Und wir machen da regelmäßig auch Trainings und schauen uns an, wo können da Biases auftreten und so weiter. Und trotzdem sind wir auch da selber noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben es total durchblickt. Ne? Weil es gibt zum Beispiel, ich habe sehr engagiert diskutiert mit Katja Urbatsch von Arbeiterkind und anderen Ashoka-Fellows, die im Bereich der Chancengerechtigkeit unterwegs sind. Auch wenn du von so einem Begriff der Elite sprichst, ne? Immer die Frage, wer ist denn eigentlich sozialunternehmerisch tätig? Auf wen werden wir auch aufmerksam? Ne? Und schaffen wir es, auch die leisen Stimmen zu hören? Ne? Gucken wir da drauf, dass wir auch die unüblichen Lebenswege sehen und dass wir auch offen sind denen gegenüber, die vielleicht nicht den besten Pitch haben, weil sie schon 25 Trainings dazu hatten und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt würde ich...
Sehr wichtige Punkte.
Jetzt würde ich aus unserer Fellowship sagen, dass wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind und trotzdem auch echt noch viele Hausaufgaben haben. Ja? Und ich glaube, das ist mir nur wichtig zu sagen, dass das ist eine kontinuierliche Arbeit, ne? Da immer wieder zu sagen und auch dieser Verantwortung irgendwie gerecht zu werden, dass wenn man irgendeine Art von Auswahl macht, man auch immer wieder hinterfragt, wie man die macht und ob man die so gut macht, wie man sie nur machen kann. Aber die Frage, die du eigentlich gestellt hast, war ja, was habe ich denn da eigentlich davon, wenn ich in diesem Auswahlprozess so die Hosen runterlasse? So bringt mir das denn hinterher auch was, ja? Und ich würde hoffen, dass ja. Also wir befragen einmal im Jahr unsere Fellows, ob sie die Fellowship weiterempfehlen würden und was ihnen nützt und was ihnen nicht nützt. Und gerade in den ersten Jahren waren da die höchsten, sagen, Bewertungen da, dass wir einfach eine Identität gegeben haben. Das relativiert sich ein bisschen, da damit je weiter Social Entrepreneurship auch Mainstream wird, sofern man das sagen kann, also kann man auch drüber streiten, aber dieses Identitätsthema ist schon, glaube ich, ein wichtiges, also zu signalisieren, ich bin eine unternehmerische Person, also ich unternehme was, anstatt etwas zu unterlassen, anstatt passiv zu sein. Und ich habe auch den Anspruch, eine Idee, die ich habe, weiterzutreiben und voranzutreiben und mich da mit aller Kraft hinterzuklemmen. Aber ich tue das für etwas, von dem ich denke, dass es eine bessere Welt wäre. So. Und ich tue das unter anderen Voraussetzungen von Erfolg und von Beteiligung und so weiter. Ja. Und ich bin eben nicht komisch, sondern ich bin Social Entrepreneur. So. Ich bin Pionier gesellschaftlichen Wandels. So. Und als der oder die habe ich meine Berechtigung. Ich glaube, das war für viele wichtig. Wir sind viele Jahre mit dem Claim Heimat der Changemaker unterwegs gewesen und für viele war das, glaube ich, ganz ganz wichtig. So, aber noch konkreter ist es so, dass wir das, was vielen hilft, ist, dass wir bis zu 3 Jahre ein Lebenshaltungskostenstipendium vergeben können. Ja, einfach weil viele den Schritt dann aus dem bisherigen Job wagen oder eben eine Initiative gegründet haben, die noch nicht so aufgestellt ist, dass sie das eigene Gehalt deckt. Und da können 3 Jahre sich nicht über das Gehalt einer Gründerperson Gedanken zu machen, sehr helfen. So, das ist mal so eine konkrete Sache. Und dann haben wir mittlerweile ein Netzwerk, das ist von Land zu Land etwas unterschiedlich, aber in Deutschland haben wir ein Netzwerk von Partnern aufgebaut, die sagen, wir vertrauen auf euren Auswahlprozess und dass da was Gutes bei rumkommt. Und wir geben unsere Produkte und Dienstleistungen für diese Leute umsonst oder für sehr günstig. Und die kriegen einfach sehr gute Strategieberatung, sehr gute Rechtsberatung, sehr gute Kommunikationsunterstützung, sehr gutes Coaching, okay, etc. pp. Das heißt, wir hebeln eine ganze Menge an Pro Bono-Leistungen. So. Und dann gibt es einen dritten Bereich, nämlich, dass wir vernetzen. Und zwar ist Ashoka selbst ja gemeinnützig organisiert und vollständig spendenfinanziert. Und dieses Geld kommt von Unternehmerinnen, Unternehmern und Führungspersönlichkeiten aus der klassischen Wirtschaft oder von Philanthropinnen, die sich interessieren für dieses Zusammenbringen von Unternehmertum und sozialer Mission und die natürlich oft auch viel mehr geben können als nur Geld, sondern auch mal eine Tür aufmachen können oder helfen können in strategischen Fragen und ähnlichem mehr. Und so können wir auch da eine ganze Menge an Ressourcen für die Social Entrepreneurs mobilisieren über die Zugänge, die wir dann haben, einfach als Netzwerk.
Und ich wollte kurz fragen, du hast vorhin von Ashoki gesprochen, das sind aber nicht die Partner, ne, die da mitmachen, das sind nicht die gleichen. Ihr habt, also du wärst eine Ashoki.
Ja, ich nenne uns manchmal so, ja, ich finde das niedlich, sollte man wahrscheinlich nicht.
Ich habe auch, es ist sehr
eine niedlich. Eine Ashoka-Partnerin.
Ich habe mich daran sehr gefreut. Das sind aber nicht, das sind nicht die Partner und Partnerinnen, die man zum Beispiel dann auf der Webseite findet. Ich habe mir Videos angeschaut, in denen die darüber sprechen, wie es ist, Partnerin zu sein. Und ich wäre danach total gerne selber Partnerin geworden, weil das so inspirierend klingt. Die geben sehr viel rein. So ist der Eindruck, der entsteht. Du hast gerade auch von Pro Bono-Leistung gesprochen. Das ist es dann wahrscheinlich. Aber gleichzeitig bekommen die, So war mein Eindruck, auch sehr viel zurück oder fühlen, dass sie sehr viel zurückbekommen.
Ja, also ich glaube, die wichtigsten Stakeholder, wir sprechen ja später vielleicht noch ein bisschen über unsere Art der Organisation und in der Tat, ich bin eine Partnerin von Ashoka, aber nur, weil wir uns in Deutschland diesen Titel geben, und zwar alle miteinander, um der externen Titelorientierung irgendwie gerecht zu werden und trotzdem keine Hierarchien zu leben. Ansonsten gibt es sozusagen unternehmens- oder institutionelle Partner von Ashoka. Und da unterteilen wir in diejenigen, die pro bono mit uns arbeiten oder uns pro bono Leistungen zur Verfügung stellen im Netzwerk auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es institutionelle Partner, die Ashoka fördern. Das sind oft Stiftungen, ja, in bestimmten Themenbereichen, die aber sagen, wir wollen ein bestimmtes Themenfeld mit euch beackern. Ja, wir wollen mal alle Fellows in Deutschland, in der EU oder global zusammenbringen, die Lösungen im Bereich der Biodiversität gefunden haben. Und wir fördern Ashoka, damit ihr mehr von denen findet, damit ihr die vernetzt, damit wir von deren Lösungen lernen und ähnliches mehr. Ja, und so gibt es ganz viele thematische Initiativen, in die wir involviert sind. Und das können unternehmens- oder unternehmensnahe Stiftungen sein, die das mit uns vorantreiben. oder auch Philanthropinnen, die einfach ein inhaltliches Interesse an bestimmten Themenfeldern haben.
Ist es dann so, dass die Fellows, die ihr aussucht, die sind Personen, die eine Organisation oder ein Vorhaben whatever repräsentieren, und andersherum ist man Partnerin oder Partner, wenn man, also jeder in einer Organisation kann das dann sein, und wenn die Person die Organisation wechselt, bleibt die Organisation dann trotzdem Partner, oder wie ist das?
Du meinst jetzt auf der Ebene von denen, mit denen wir zusammenarbeiten?
Genau.
Also klar, also in den Institutionen oder den Stiftungen, wenn da die Teams wechseln, also oft gibt's ja vertrauensvolle Beziehungen, ja. Und wenn jetzt jemand von der Stiftung A zur Stiftung B geht, und dann bleibt man vielleicht im Gespräch und dann hat man vielleicht einen neuen Partner gewonnen, ja, wenn das ist, worauf du hinaus willst. Was wir nicht haben als Ashoka, was wir auch oft diskutieren, ist so ein Angebot für ein niedrigschwelliges Angebot für Massenengagement. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel was, womit wir immer wieder mal konfrontiert werden, weil, Walter, du sagtest es eben so, dann seid ihr ja irgendwie so eine Art Elitennetzwerk. Ja? Also in der Art, wie ihr Auswahl betreibt, aber vielleicht auch in der Art, was ihr für Partner habt, ja, und wer euch finanziert und wer euch Geld gibt, um eure Mission zu erreichen. Und in der Tat ist es so, dass dieses Thema Entscheiderinnen und Entscheider oder Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist eine wichtige Zielgruppe für uns. Ne? Wir sind nicht so, dass du, oder wir haben noch kein Angebot, dass du auf die Website gehst und sagst irgendwie, das sind die drei Dinge, die du jetzt niedrigschwellig tun kannst. Oder wir haben kein Crowdfunding für die Stipendien, für die Fellows oder so. Das sind immer mal wieder Dinge, die wir diskutieren. Aber bisher war unser Blick eher so, dass wir uns als Changemaker verstanden haben. Also wir sind die, die auf der Metaebene und sagen, diese Pioniere und diese Vorbilder finden und fördern. Und die wiederum sind ja oft die mit der breiten Wirksamkeit, die dann Netzwerke um sich herum mobilisieren, die Angebote machen, um sich zu engagieren und einzubringen und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir das vielleicht gar nicht tun.
Ja, ich würde gern da den Faden ein Stück weit zu dir auch rüber spinnen, wenn ich darf, weil ich nehme an, dass der Auswahlprozess für eine Ashoka-Partnerin, also im Sinne von Titel, mindestens genauso anspruchsvoll läuft wie für die Ashoka-Fellows. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Was ist das, was dich in deinem Leben geprägt hat, so etwas zu tun? Du hättest unendlich viel andere Möglichkeiten gehabt grundsätzlich. Warum genau das? Seit vielen Jahren, ich glaube seit 2011 bist du bei Ashoka engagiert. Das ist ja schon eine recht lange Zeit auch. Und vielleicht erzählst du unseren ZuhörerInnen da ein bisschen was dazu, was dich angetrieben hat, was deine Motivation ist, genau das zu tun.
Ja, das kann ich gerne machen. Also der Anfang meines Wegs war eigentlich anders und doch vielleicht vorhersehbar, dass ich mal bei sowas wie Ashoka lande. Also ich habe, eigentlich finde ich mich ziemlich normal und über lange Zeit auch nicht außergewöhnlich engagiert. Ich komme aus Ostwestfalen. Ich habe in Bielefeld mein Abitur gemacht. Ich hatte das Glück, mal ein Jahr lang in Wichita, Kansas zu leben und auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf Leben kennenzulernen. Und ich habe dann Reis ausgenommen und habe Kommunikationswissenschaften studiert, einfach nur, weil mich immer schon interessiert hat, warum Leute sich verstehen oder nicht verstehen. Ich habe dazu ein bisschen Chinesisch studiert und ein bisschen Wirtschaftspsychologie, da einen wir uns, weil das gut zusammenpasste, und habe immer gedacht, ich gehe in sowas wie interkulturelle Kommunikation oder so, da habe ich mich eigentlich gesehen. Und dann bin ich in der Beratung gelandet, in der PR-Beratung, vor allen Dingen für so Krisenthemen und den Aufbau von Themenfeldern und ähnliches mehr. Und das habe ich 4 Jahre gemacht und das hat mir auch große Freude bereitet, einfach das Handwerkszeug und so die Vielfalt. Ich war immer schon eher breiten Mensch als tiefen Mensch. So. Und ich habe dann ein großes Glück gehabt, nämlich in Berlin berufsbegleitend einen Master zu machen an der Humboldt-Viadrina School of Governance, die es in der Form, glaube ich, heute nicht mehr gibt, aber dann gibt es sie noch eben an der Humboldt und der Viadrina. Und da habe ich zum ersten Mal von Social and Political Entrepreneurship erfahren. So, und das ist jetzt 12 Jahre her. Und da hat's mich, also da hat's mich gepackt, ja, weil da wurde für mich auf einmal so vieles sichtbar, nämlich genau dieser Gedanke von ja, etwas aufbauen, Unternehmertum, auch mit einem professionellen Anspruch an Dinge ranzugehen. Das fand ich alles total toll, aber immer um der Gesellschaft was Gutes zu tun. So, und das hat mich total begeistert. Und dann gab's ein paar glückliche Zufälle und ich lernte jemanden aus dem Ashoka-Team kennen. Weil einige aus dem Ashoka-Team und ich will teilen eine Vergangenheit in der globalen Studentenorganisation ISEC, wo wir uns mal sehr eingebracht haben. Und ja, und dann, da habe ich das ehrlicherweise am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, dass das so Gespräche waren, die ich eben berichtet habe.
Das waren schon die
Vorstellungsgespräche. Das waren dann schon so Gespräche, ja, weil man traf sich irgendwie so und dann wurde ich mal zu einem Teammeeting eingeladen und die sagten, Mensch, du kommst doch so aus der Kommunikation, wie würdest du dies machen, wie würdest du jenes machen? Und Klein Laura war natürlich ganz fleißig und hat sich dann Gedanken gemacht und ich fand das auch alles ganz aufregend und hat mir aber das immer, also ein Teil von mir, also so der Imposter in mir hat immer gedacht, eigentlich bin ich auch ein Auswahlfehler, ja, weil ich immer gedacht habe oder oft lange gedacht habe, ich bin gar nicht so, ja, jetzt die Wahnsinnsgründungspersönlichkeit. So, ich habe in den Gesprächen, das erinnere ich mich noch, haben die Kollegen immer gefragt, erzähl doch mal aus deiner Jugend, erzähl doch mal aus deiner Kindheit, was hast du denn da so gemacht? Und dann dachte ich, was wollen die denn eigentlich von mir? Und dann habe ich erzählt, naja, ich habe in der Schule, habe ich mal so ein Jugendteam von Greenpeace dann gegründet, weil ich fand irgendwie doof, wie wir mit Müll umgegangen sind in der Schule. Und das habe ich aber voll gegen die Wand gefahren, weil ich habe niemanden gefunden, der es mit mir machen wollte, weil alle nur dachten, irgendwie die komischen Nerd, was will die denn machen? Und dann habe ich so einen Kreativwettbewerb in der Schule mal einberufen, um Leute zu motivieren, ihr Schulumfeld zu verbessern. Und die kriegten irgendwie große Augen. Und offensichtlich waren das so Indikatoren dafür, dass ich mich interessiere für die Welt. Ja. Naja, aber die Anekdote beiseite, kam dann irgendwann die Frage, ob ich nicht Lust hätte, Teil des Teams zu werden. Und da hatte ich ehrlicherweise ziemlich große Lust drauf. Und dann bin ich an der Schnittstelle von Kommunikation einerseits und eben der Auswahl der Ashoka Fellows andererseits ins Team gerutscht, möchte ich meinen. Und seitdem darf ich mich da auf verschiedensten Positionen in verschiedensten Themenfeldern weiterentwickeln.
Ich würde gerne fragen, weil du gestartet hast bei Ashoka als Programmmanagerin und dann wurdest du Partnerin. Also ich habe jetzt am Anfang verstanden, dass ihr eigentlich keine Hierarchien lebt, aber ich bin ursprünglich Personalerin. Für mich sieht das aus wie eine klassische Beförderung oder eine Weiterentwicklung. Mhm. Auf jeden Fall irgendeine Art Fortschritt. was natürlich die spannende Frage aufwirft, wie ihr euch eigentlich bei Ashoka organisiert.
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, weil wir auch da in den vergangenen 10 Jahren einen super interessanten Weg hingelegt haben, finde ich. Ich bin zu Ashoka gekommen, da gab es noch einen Hauptgeschäftsführer und 2 Geschäftsführerinnen und immer schon eine große Offenheit. Ich meine, wir sind ein kleines Team, ne? Wir sind immer so roundabout 10, 12 Leute und nicht alle in Vollzeit. Also das ist immer so eine gute Abteilungsgröße auf Deutschland bezogen, ne? Und wir sind dann, standen wir, wann war denn das, so vor 5 Jahren oder 6 mal vor einem größeren Umbruch, der ganz natürlich war, wo einfach eine Reihe von Teammitgliedern Angebote erhielten für neue Aufgaben und auch Lust hatten, das so im erweiterten Ökosystem voranzutreiben. Und dieser natürliche Umbruch, der traf zusammen mit einer Elternzeit eines Kollegen Rainer Höll, der in dieser Elternzeit das Buch Reinventing Organizations von Laloux gelesen hatte und zurückkam und sagte, wie klingt das für euch? Wollen wir nicht damit mal experimentieren? So, und dann
Da war er ja nicht der Einzige.
Da war er nicht der Einzige, genau. Und, Und das hat uns aber irgendwie fasziniert, weil wir auch so das Gefühl hatten, naja, also wir sind eine Organisation, die sagt, everyone a changemaker. Ne? Wir wollen ja die innere Motivation der Leute irgendwie entfesseln, um Gesellschaft besser zu machen. Was könnte da besser funktionieren, als sich selbst zu organisieren? Und wir haben dann eine tolle Coach an unserer Seite gehabt, Bettina Rollo, die uns über 1,5 Jahre begleitet hat für ganz viel innere Arbeit an uns und an uns als Team. Und ich als sehr klassisch geprägtes Leistungsschweinchen kann schon sagen, das hat mich manchmal an meine Grenzen gebracht, weil ich immer dachte so, warum machen wir das jetzt und wann kommt jetzt das nächste und können wir mal weitermachen? Und rückblickend muss ich aber sagen, vielen Dank, Bettina, für all diese Schritte, weil ohne diese Arbeit an unserer Fähigkeit zur Metareflexion, zur Selbstreflexion, zur Konflikt- und Dialogfähigkeit hätten wir dann den formellen Schritt, uns als Führungsteam offiziell abzuschaffen, auch nicht gehen können. Also meine Titelhistorie geht so, sagen Programmmanager, und dann war ich irgendwann Teil des Führungsteams und dann haben wir uns Geschäftsleitung genannt. Und dann haben wir im Rahmen dieses Entwicklungsprozesses das irgendwann sagen in einem formellen Akt die Titel alle abgegeben und sind seitdem Partner.
Cool. Das klingt wirklich cool. Finde ich.
Ja, und hört sich nach einem unheimlich intensiven Prozess an. Wenn man so von der organisatorischen Seite raufguckt, dann finde ich, kann man immer sehr viel erkennen, wie eine Organisation tickt, wenn deutlich wird, wie werden eigentlich Entscheidungen gefällt und wie wird eigentlich mit Konflikten umgegangen. Wie ist denn das bei euch?
Also wir haben uns einen Kodex geschrieben, der hat, glaube ich, 6 Seiten. Wo wir beschrieben haben, wie wir miteinander entscheiden, wer was entscheiden darf, bis zu welchen Höhen und so weiter und so fort. Und dann gibt es im Grunde 2 Modi, den der Konsultation und den des Konfliktlösungsprozesses. Und die Regel ist relativ einfach. Jeder darf alles entscheiden, muss aber die konsultieren, die von der Entscheidung betroffen sind. So. Und dann haben wir unter uns PartnerInnen Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Und dazu gehören auch die klassischen Führungsaufgaben von Organisationen. Also HR, wir haben das nochmal unterteilt in People Team und Culture Keeper. Es gibt einen Finance Keeper und es gibt einen Strategy Keeper. Und die wichtige Unterscheidung für uns ist allerdings, dass diese Keeper nicht diejenigen sind, die entscheiden, sondern diejenigen sind, die dafür sorgen, dass wir als Partnerschaft entscheiden. So, und das macht schon einen Unterschied, weil die einfach den Prozess in der Hand haben, also ein Keeper sind. Und aber jeder im Grunde den Blick auf die Gesamtorganisation hat. Also heißt, wenn mich was stört, dann stoße ich das an und dann gehe ich auf den Strategy Keeper zu und sage, ich habe hier ein Störgefühl, könntest du das auf die Agenda setzen oder ich setze es direkt selber auf die Agenda. Und wenn jemand etwas so entscheidet, dass es jemand anderem nicht passt, dann gibt es eben diesen Konfliktlösungsprozess, wo es ja so ein paar Schritte gibt, dass man einfach erstmal auf sich zugeht. Und wenn man das Gefühl hat, das ist zu groß und ich will nicht auf mich zugehen, dann kann man jemanden aus dem Team als Mediator mit einbeziehen. Und ich glaube, wenn ich diese Struktur für uns mal reflektiere jetzt nach, 2,5 Jahren in the making so, seitdem wir die Strukturen wirklich abgeschafft haben, fahren wir damit ziemlich gut in dem Sinne, als dass wir nicht mehr gebremst sind dadurch, dass wir auf irgendwelche Freigaben von irgendwem warten. Das hat uns schon irgendwie schlank gemacht und gleichzeitig aber sicherstellen, dass keine, sagen, unternehmerisch expressiven Alleingänge passieren, weil es eben das Prinzip der Konsultation gibt, ja, und das wichtig ist.
Also im Grunde genommen, nur nochmal für mich zur Vergewisserung, im Grunde genommen heißt das, solange keiner ein Veto einlegt, kann jeder alles entscheiden.
Genau. Also es gibt ein paar Sachen, die wir eingeschränkt haben. Also das sind bestimmte Entscheidungen, die Budgets betreffen. Ja, also da haben wir uns eine Grenze gesetzt und haben gesagt, da müssen alle konsultiert werden. So, das ist zu wichtig. Oder strategische Ausrichtung von uns. Ja, also keiner kann jetzt sagen, ich mache jetzt eine Partnerschaft mit XY und die verändert die strategische Ausrichtung von Ashoka Deutschland, ohne mit jemandem gesprochen zu haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass jemand sagen kann, ich war jetzt gerade in einem tollen Gespräch und wir haben da eine Idee entwickelt und die wird uns jetzt mal 5.000 Euro kosten, um etwas zu explorieren oder ein Experiment zu machen, und dann kann die oder derjenige das auch einfach tun.
Wie aktiv seid ihr da? Also ich stelle mir vor, dass die Arbeit, die tägliche Arbeit sich vor allem daraus ergibt, dass man mit den Fellows eng zusammenarbeitet. Und das sind ja jetzt doch schon einige, die ihr in Deutschland habt seit 2003. Und da steuert ihr oder beziehungsweise da richtet ihr schon sehr individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse aus, was ihr an Initiativen und an Support und so weiter bereitstellt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ja und nein. Es ist natürlich so, also ich weiß gar nicht, wenn du die Fellows fragen würdest, ob sie sich dann wünschen würden, dass wir noch mehr direkt mit den Fellows machen würden, wahrscheinlich schon. Weil natürlich ist es so, die Fellowship ist gewachsen, wir als Team aber nicht. So. Mhm. Und deswegen bleibt natürlich pro Fellow auch sozusagen weniger Zeit. Und insofern ist die sozusagen Begleitung auch weniger intensiv. Es ist so, dass wir wir sind immer ansprechbar für die Fellows. Ich glaube, das würden dir auch alle bestätigen. Und wir prüfen alles, was wir tun, entlang der Frage, ob wir finden, dass es den Fellows im Großen nützt. So, das heißt, wir haben ja dieses Suchprogramm und das Auswahlprogramm. Wir haben dann das sogenannte Fellowship-Programm. Das ist zunehmend auf europäischer Ebene organisiert. Und da gibt es aber dann zum Beispiel eine Reihe Workshops und Fortbildungen und einfach 1001 Angebote auch für Peer-to-Peer-Coaching und für Ähnliches mehr, an dem die Fellows und auch die Teammitglieder der Fellows in ganz unterschiedlichem Maße teilnehmen. Ja, also es gibt Fellows, die haben einen Kontaktpunkt mit uns im Jahr, nämlich wenn wir unser Jahresgespräch machen, weil das der Mindestanspruch ist, dass wir einmal im Jahr uns irgendwie hinsetzen und sagen, wie geht's denn dir und was geht denn bei Ashoka und so. Und es gibt andere, die nutzen 10, 12 Angebote im Jahr für sich persönlich und für das Team. Also da wird es wirklich sehr individuell und auch nach Phasen. Ne? Das ist, glaube ich, so. Aber in allem, was wir in dem Bereich, den wir Ökosystem nennen, machen, da gehen wir schon so vor, dass wir sagen, dass wir prüfen, wo sind eigentlich die Hürden für Sozialinnovatoren in Deutschland. Und da haben wir auch verschiedene Erhebungen und wissen, die Art der Finanzierung, die zur Verfügung steht, ist immer noch schwierig. Ja? Talent zu finden ist für viele eine Herausforderung. Förderer dazu zu bekommen, systemische Initiativen zu fördern, ist ein Riesenthema. Ja? Also nicht nur zu sagen, ich mache jetzt das, was irgendwie mehr vom selben ist, sondern ich fördere gezielt den Aufbau eines Netzwerks oder einer Gesetzesinitiative oder etwas, was meine gesellschaftliche Wirkung auf anderen Ebenen voranbringen kann. Und insofern machen wir da eben schon einiges, was nicht jetzt explizit eine Hilfe für den einzelnen Fellow ist, aber wo wir doch immer wieder rückkoppeln an die Fellowship und sagen, was sind eigentlich eure größten Painpoints gerade und wie können wir da eigentlich beitragen, um strukturell da was zu verändern. Ne?
Wenn ich auf eure Webseite gehe, Laura, dann sehe ich das Team. Das sind 17 Leute, davon sind 14 Frauen und 3 Männer.
Ja.
Braucht ihr eine Männerquote?
Ja, ich glaube tatsächlich schon, ja. Also Walter, Mensch, da legst du natürlich den Finger in die Wunde. Ich wünschte, das wäre anders. Jetzt haben wir im letzten Jahr haben wir 2 tolle Männer verloren. Da ist unsere Quote echt nochmal in den Keller gerückt. Und in der Tat müssten wir, glaube ich, würden wir da gerne als nächstes wieder mehr Männer einstellen. Wir haben schon am Rande in unserer letzten Bewerbungsrunde haben wir uns getestet und haben alles geschwärzt und so gut es ging versucht, genderneutral auf die Bewerbungen zu gucken. haben da auch gemerkt, es ist fast nicht möglich. Also wir haben so gewettet. Ich meine, Vicky, als Personalerin kennst du das wahrscheinlich auch gut, aber für uns war es echt interessant zu sehen, dass so in der Art, wie die Bewerbung geschrieben war und wie der CV aufgebaut war, wir haben geraten und wir haben irgendwie eine 85% Trefferquote gehabt, ob das von einer weiblichen Person oder von einer sich männlichen verordneten Person kam. Also der nächste Schritt ist, glaube ich, so eine Bewerbungsmaske, die noch mehr Bias rausnehmen kann. Aber um das sozusagen nicht in die Anekdoten abzurutschen, ja, wir sind momentan vergleichsweise weiblich unterwegs.
Ich finde das einen schönen Gegenentwurf, ehrlich gesagt. Also ich habe euch ein bisschen abgespeichert als ein Mix aus Accelerator-Programm und aber auch operativen Investor. Ich hatte selber mal mit einem zu tun in einem der Startups, in denen ich gearbeitet habe als Personalerin. Und da hat dieser operative Investor, der auch investiert war, dafür gesorgt, dass die einzelnen Ventures sich untereinander auch austauschen, ein Mentorship-Programm entwickelt und man konnte so ein bisschen darauf bauen, dass wenn man mal irgendwie nicht weiterkam mit einer, keine Ahnung, Entsendung in die USA oder was auch immer, dass da jemand war, an den man sich wenden konnte. Und das war schon allein zu wissen, dass da jemand ist, ist beruhigend. Und so stelle ich es mir ein bisschen vor bei Ashoka. Und jetzt muss ich aber leider sagen, es gibt so viel weniger Gründerinnen, es gibt so viel weniger Investorinnen. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass da mal ein Team ist, Walter, in dem es genau andersrum ist als sonst in der Szene.
Ja, wir freuen uns über alle Ausnahmen, aber es spiegelt natürlich doch ein Stück weit eben Stereotype auch wieder. Ne? Also hier geht es um Soziales, ja. Also sind die Frauen dran. Ja. Und möglicherweise passiert bei euch das, was du gerade eben auch beschrieben hast. Ne? Möglicherweise passiert bei euch genau das, was eben auch in DAX-Vorständen passiert, nämlich gleich und gleich gesellt sich gerne.
Ja, das ist durchaus möglich. Also ich glaube, all die Punkte, die du angesprochen hast, sind sinnfähig. Ja? Also wir haben auch mal sehr kritisch uns mal eingeschlossen. Wir machen einmal im Jahr so einen Ethik-Team-Tag, nennen wir ihn, wo wir versuchen, nicht zu Operatives auf die Agenda zu packen, sondern uns über die nicht größeren Fragen des Lebens und unserer Organisation zu unterhalten. Und da haben wir auch mal gesprochen, wie offen sind wir eigentlich gegenüber Diversität, wenn es jetzt zum Beispiel auch an, also damals hatten wir das Thema über unsere Schnelligkeit, Leistungsbereitschaft, also weil wir sind auch in der Tendenz, sind viele bei uns so Workaholics, ja, Alter, ja, Auffassung, was sind da denn eigentlich die Themen? Und klar, also we don't have it all figured out, ja, sicher ist es so, dass es einfacher ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo du weißt, so zack, 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 die ticken irgendwie ähnlich, das funktioniert. Und gleichzeitig wäre ich jetzt ganz positiv gestimmt, dass wir dass wir zumindest diese Fragen sehr präsent haben, auch wenn wir dann in die Auswahl gehen. Ne? Also jetzt gerade haben wir eine Kollegin eingestellt, aber in der Tat, wir haben da keine Bewerbungen von Männern bekommen, die, wo wir gesagt haben, die hauen uns so richtig vom Hocker. Und jetzt ist es also auch dieser Punkt von Soziales und dann gehen eher die Frauen hin und hat das was mit der Bezahlung zu tun oder ist es nicht oder wo ist man bekannt? Also ich glaube, ich befürchte, dass die Punkte alle da rein spielen. Ja? Oder wie formulierst du die Jobbeschreibung? Was schreibst du damit rein? Wir schreiben immer auch gerne sowas rein, dass wir Elternzeit als Erfahrung erzählen zum Beispiel. Das spricht auch Frauen eher an, das spricht auch Frauen mit Familie eher an, was wir wiederum toll finden, weil wir auch, also ich habe selber zwei Kinder und ich will auch zeigen und mitzeigen, dass man tolle Sachen für Gesellschaft erreichen kann und trotzdem auch Familie haben kann. Also es ist kompliziert, würde man in dem Beziehungsstatus sagen. Ja.
Es ist auch genau andersrum, so wie du die Bewerbung irgendwie doch oder die Bewerberinnen und Bewerber irgendwie dann zu 80% nach Geschlecht irgendwie dann erkennen kannst, so ist es auch andersrum. Hat es einen Impact, wie man eine Stellenanzeige formuliert? Und das Thema ist jetzt auch schon alt. Aber was ich noch sagen wollte, war, dass man zumindest, wenn man auf eure Fellows schaut, sehr viel Diversity im Bereich, also ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, das kurz, aber sehr viel Age Diversity sieht. Das ist mir von Anfang an aufgefallen, weil ich mich eher in der Berliner Startup-Bubble bewege, in der doch ein sehr homogenes Bild vorherrscht. Und das ist bei euch völlig anders.
Das stimmt, ja. Ich glaube, wir sind so zwischen, die jüngste Fellow war, glaube ich, 26, als wir sie ausgewählt haben, und die älteste Mitte 70, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist in der Tat so. Und auch, was das Thema so, sagen wir mal, laut und leise im Auftreten angeht, da erlebe ich auch eine große Diversität. Und die ist manchmal übrigens gar nicht so leicht auszuhalten, weil, also würde mich auch interessieren, wie ihr das wahrnehmt, aber gerade wenn man sich so auch, also jetzt Klischee, in der Berliner Startup-Bubble bewegt, da hat man ja auch eine Art des Auftritts und des Marketings und des Pitches, und da gibt es ja so einen, sagen wir, so einen kommunikativen Standard, ne? Also wie präsent bin ich, auf welchen Plattformen bin ich, wie bespiele ich meine Kanäle und so weiter. Und wir haben zum Beispiel vergleichsweise viele Ashoka-Fellows, die überhaupt nichts auf Social Media machen und die auch überhaupt nicht aktive Pressearbeit machen, die aber trotzdem abgefahrene Geschichten erzählen, wenn du sie darüber befragst, wie sie Gesellschaft verändern und wie sie, wie sie auf Bundes- und Landesebene verändern, wie bestimmte Sozialstandards gelebt werden und so weiter und so fort. Aber diese Geschichten sieht man nicht so viel. Ne? Mhm. Und jetzt ist sicherlich ein Teil unseres Jobs, diese Geschichten auch sichtbar und sichtbarer zu machen. Aber das ist gar nicht so einfach manchmal, wenn man darauf nicht so gepolt ist. Ne? Das ist ganz interessant zu beobachten, finde ich.
Und wenn Sichtbarkeit ja auch über bestimmte Kanäle funktioniert. Ich habe mir, wir hatten auch schon Gäste und Gästinnen im Podcast, die ein bisschen unauffälliger waren und vielleicht nicht die modernste Webseite hatten oder gar nicht so krasse Workaholics waren, aber trotzdem eine sinnvolle Sache gemacht haben, und fand das auch immer schön, diese Diversität zu haben. Und bin gleichzeitig natürlich durch diese Bubble auch sehr geprägt und dafür eben auch viel anfälliger. Ja. Ich wollte jetzt noch was anderes fragen, weil wir das Thema Diversität auch bei den Fellows ansprechen, und mich interessiert ein bisschen noch das Thema Diversität bei der Vision, die man vielleicht von einer Gesellschaft hat, wie sie sein sollte. Und ihr habt unfassbar komplexe Entscheidungsfindungsprozesse bei euch in der Organisation, kann ich mir vorstellen, weil ihr ja alle doch auch einen Entwurf mitbringt, wie eine gute Welt aussehen könnte. Und dann habt ihr ja auch noch, seit 40 Jahren gibt es Ashoka, ein Wandel der Zeit. Es gibt dann auch, wenn man noch die globale Perspektive mit reinnimmt, auch nochmal, das hatten wir vorhin, das Thema, unterschiedliche Fortschrittsstufen zu einem bestimmten Thema. Wie geht ihr damit um? Legt ihr einfach sehr, sehr offen, was euch wichtig ist, und seid da sehr reflektiert? Oder habt ihr Prinzipien, an die sich alle halten, nach denen im Zweifel entschieden wird? Hast du dich da angepasst? Oder müssen sich andere anpassen?
Das ist echt eine richtig schöne Frage, Vicky, finde ich. Und ich erlebe Ashoka da manchmal nicht so klar, wie ich es mir wünschen würde, auf einer globalen Ebene. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob so nicht auch klug ist. Lass es mich konkret machen. Mhm. Also wir sprechen viel darüber, dass wir für eine Welt arbeiten, in der alle Menschen im besten Sinne mächtig sein können. Also es geht viel um die Frage, wie entsteht eigentlich die Welt, die wir haben? Und wer kann dazu beitragen? So, und da geht es natürlich dann ganz viel um Repräsentation. Es geht um die Art, wie Entscheidungen gefunden werden. Es geht um die Frage, wie werden Menschen gesehen und einbezogen oder eben auch nicht. Ja? So, und wenn ich das aber konsequent zu Ende denke, dann muss ich natürlich auch mir angucken, wie ich eigentlich auf Prinzipien von Macht schaue. Ja? Also wie gucke ich auf Privilegien, die entstanden sind und woher die kommen, und stelle ich die eigentlich strukturell in Frage oder tue ich das nicht? So, und viele unserer Fellows auf der Welt setzen sich ein für mehr Open Source, für Open Data, für Transparenz da, wo sie bisher nicht herrscht, für Mitgestaltung da, wo sie bisher nicht möglich ist, für die Repräsentation von Minderheiten da, wo sie bisher noch nicht geschaffen werden. So, ich glaube, du wirst nirgendwo auf einer Webseite von Ashoka ein ausformuliertes Bild einer Gesellschaft finden, wo wir sagen, so muss es sein, So. Und du wirst auch Fellows finden, die im ähnlichen Themenfeld aktiv sind, aber sich total engagiert streiten. Ja, also im Bildungsbereich fällt mir das ein. Ne? Da gibt es die, die sagen, wir müssen vor allen Dingen schaffen, dass wir selbstbestimmtes Lernen mehr ermöglichen, so, und dafür schaffen wir eine Plattform. Und andere sagen, nee, das setzt systemisch noch gar nicht tief genug an. Wir müssen Schule, wie es sie gibt, abschaffen. So. Und du wirst auch im Bereich der Biodiversität oder der Urbanisierung oder medizinischen Versorgung natürlich immer Fellows finden, die unterschiedliche Strategien verfolgen und vielleicht auch sehr engagiert streiten darüber, wie Gesellschaft denn nun aussehen sollte. Und ich sehe darin aber gerade auch einen Wert, weil es am Ende ja auch, im besten Sinne vielleicht Demokratie fördert oder diesen Aushandlungsprozess von Ressourcenverteilung in der Gesellschaft. Also wenn wir mit einem systemischen Blick drauf gucken, gibt es die eine Weltformel ja sowieso nicht. Ja? So, und dann kann ich vielleicht sagen, ich habe bestimmte Werte wie Gleichberechtigung, wie Transparenz, wie Mitgestaltung und Repräsentation, ein würdevolles Leben und das im besten Sinne innerhalb der planetaren Grenzen. Und das können so globale Leitplanken sein, die mich führen. Und ab da kann ich aber vielleicht auch über die Strategien und deren Ausgestaltung streiten oder auch eine Parallelität erlauben. So, das finde ich eigentlich ganz charmant.
Ja, ich habe mich jetzt gefragt, es gibt manchmal Innovationen, die gehen dann, da ist die ursprüngliche Idee sinnvoll und dann kippen die aber irgendwann. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer Zeit, kurz bevor der nächste US-Präsident an die Reihe kommt und es ist total weird geworden in den USA durch auch unter anderem Social-Media-Netzwerke, die so nicht gedacht waren. Und ich habe mich manchmal gefragt, was wäre, wenn Mark Zuckerberg Ashoka Fellow geworden wäre? Wäre das dann auch so passiert? Wahrscheinlich nicht. Also ich stelle mir vor, ihr hättet dann Guidance gegeben, dass sich das nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und überlege auch, das ist ein bisschen auch eine Garantie, die ihr euren Fellows gebt, wenn ihr sie an die Hand nehmt und sie quasi davon abhaltet, irgendwas Zerstörerisches zu tun, habe ich mir jetzt vorgestellt.
Wieder so eine gute Frage. Wieder so eine gute Frage. Also es gibt, wenn du Ashoka Fellows wirst, die sogenannten Conditions of Association, also die Grundsätze der Zugehörigkeit oder was, ja, zum Ashoka-Netzwerk. Da steht sowas drin, wie dass man sich verpflichtet, nicht seine Zielgruppen auszubeuten, das Gemeinwohl im Blick zu behalten, Gewinne in die Verbreitung der neuen Idee zu reinvestieren und sich nicht daran persönlich zu bereichern und Ähnliches mehr. Also solche Leitplanken gibt es. Und es hat auch schon ein, zwei Fälle gegeben global, wo wir Ashoka Fellows aus der Fellowship wieder ausgeschlossen haben, wenn wir daran Zweifel hatten. Zum Glück, toi toi toi, hat es das nicht so viel gegeben. Also scheint die Auswahl doch ganz gut zu funktionieren. Aber in der Tat gibt es auch Dinge, die ich hinterfragenswert finde. Also wir haben vor einigen Jahren uns mal angeguckt, wie eigentlich Social Entrepreneurs auch Vorreiter von größeren Märkten waren, ja, also zum Beispiel von der Share Economy, also so ein Couchsurfing, was irgendwann mal Völkerverständigung voranbringen wollte, hat vielleicht mit eine Grundlage für etwas wie Airbnb gelegt, ja, oder andere. Und ist denn jetzt eigentlich das positiv zu betrachten, weil da eben Märkte entstanden sind auf eine Art und Weise, dass sie uns nützen. Und jetzt gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sozusagen die Auswüchse von Airbnb oder anderen Share-Geschichten ja auch nicht nur hilfreich sind. Also glaube ich schon, dass dieser Blick auf Social Entrepreneurs, der allein dient irgendwie als Leitplanke nicht. Also da müssen wir, glaube ich, schon breiter auf die Frage schauen, wie wollen wir eigentlich, ja, welches Gesellschaftssystem wollen wir leben? Wie wollen wir Kapitalismus leben? Wie wollen wir soziale Marktwirtschaft leben? Welche Art von Grenzen wollen wir uns da setzen? So, ne?
Genau. Also am Ende läuft es ja tatsächlich darauf hinaus, dass dass eine Art Utopie notwendig ist, nämlich die Antwort auf die Frage, in welcher Welt wollen wir leben, wie soll diese Welt aussehen? Und eine mögliche Antwort, die, also was zumindest in Richtung vorgehen könnte, wären ja diese 17 Goals to transform our world.
Die Sustainability Goals.
Von der UNO. Genau, die SDGs. Das wäre etwas, wo ihr euch wahrscheinlich dran orientiert, vermute ich, Laura. Ne?
Das ist für ganz viele eine wichtige Orientierung. Aber genauso wie
das, ist Orientierung, ne?
Grundgesetz.
Das Grundgesetz oder die, weiß ich nicht, die Konvention zur Inklusion oder so. Ja? Also da gibt es gibt's tatsächlich viel. Ne?
Wir schauen ein bisschen auf die Zeit, Vicky. Bevor wir zu der Steve Jobs Frage kommen, würde ich dir noch eine kurze Frage stellen, gerne, Laura. Ich bin mir nicht sicher, ob du die auch gut findest, aber also wir haben ja viel darüber gesprochen, dass ihr versucht, die Changemaker zu finden und ihr seid an der Stelle so eine Art, ihr nehmt die Rolle dieser Investoren ein Stück weit mit ein und versucht, die potenzialträchtigsten Sozialunternehmer zu finden. Und da wäre meine Frage, was ist euer Einhorn? Ja, was ist euer Google und euer PayPal? Also was in diesen 40 Jahren, seitdem es Ashoka gibt, ist so richtig durch die Decke gegangen im Investorendeutsch?
Ach, die mag ich wirklich nur so halb gerne, die Frage, Walter. Es gibt so Beispiele, die man immer wieder nennt, ja. Also, keine Ahnung, was Jimmy Wales und viele, die Wikipedia rund um die Welt mitgestalten, mit Wikipedia geschaffen hat, ist sicherlich ein tolles Beispiel dafür, wie das Aufbereiten, Weiterentwickeln, Verfügbarmachen von Wissen demokratisiert wurde. So, ja. Das ist sicherlich ein schönes Beispiel. Ein weiteres schönes Beispiel, was vielleicht jetzt ein bisschen weniger bekannt ist, so in der Breite, aber wenn man sich in der Szene ein bisschen bewegt, ist wahrscheinlich so eine Gründerin wie Jero Billimoria, die so eine Grande Dame der Social Entrepreneurship-Szene ist und sich ihr Leben lang für Kinderrechte, vor allem wirtschaftliche Repräsentation von Kindern eingesetzt hat und angefangen hat, sicherzustellen, dass Kinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen, Zugang zu Konten zum Beispiel bekommen und damit Teilhabe am wirtschaftlichen Leben ermöglicht wird und die, nachdem sie, glaube ich, in 180 Ländern, glaube ich, auf der Welt geschafft hat, über ihre Initiativen Gesetzeslagen mit zu verändern, Ende des vergangenen Jahres gesagt hat, einen Teil meiner Organisation oder eine meiner Organisationen, die löse ich jetzt auf, weil meine gesellschaftliche Mission ist ja erreicht. So. Und die hat dann jetzt mit Catalyst 2030 vor einem Jahr oder anderthalb Jahren angefangen, mit vielen Mitstreiterinnen aus der Szene ein neues Netzwerk aufzubauen, um die Kraft von Social Entrepreneurs noch viel stärker zu mobilisieren, um tatsächlich die SDG auch 2030 zu erreichen. Weil wenn wir in dem Tempo wie jetzt weitermachen, dann werden wir das halt nicht. So, das ist sicherlich eine Persönlichkeit, die einem da in den Sinn kommen würde. Und dann gibt es aber so viele, die auf ihre Art und Weise Großes erreichen. Also wir haben ja 3600 Ashoka-Fellows auf der Welt. Und da gibt es so viele, die innerhalb der ersten Jahre nach ihrer Aufnahme in das Netzwerk es schaffen, nationale Gesetzgebungen zu verändern oder wirklich Märkte so zu beeinflussen, dass neue Standards und Normen etabliert werden. Auch ein Lieblingsbeispiel habe ich noch, Nicole Rycroft, alle mal nachgucken. In die bin ich heimlich verliebt, weil die hat Canopy Planet gegründet und ist dafür bekannt, dass sie Harry Potter grün gemacht hat. Schöne Geschichte. Aber im Grunde geht es darum, dass sie als Aktivistin für alte Wälder ganz lange unterwegs war und gemerkt hat, dass sie da nicht so besonders wirkungsvoll ist. Und dann hat sie überlegt, wie kann ich eigentlich da Wirtschaft mit ihren eigenen Mitteln schlagen und hat mit Canopy es geschafft, zum Beispiel Standards für die Verwendung von Ökopapieren im Buchdruck durchzusetzen, hat so einen Club von CEOs aufgerufen, die organisiert, damit die sich gemeinsam voranbewegen, macht das Gleiche jetzt nochmal, um zum Beispiel bestimmte Fasern aus der Modeindustrie zu verbannen mit Zara und H&M. Ja, also da gibt es schon viele tolle Beispiele.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Auch wenn das nicht die beste Frage oder nicht die liebste, deine liebste Frage war. Walter, ich stelle die schöneren Fragen, hast du gemerkt, ne?
Ja, die schöneren, eindeutig.
Das stimmt natürlich nicht. Aber es gibt eine Frage, die haben wir zusammen entwickelt und die stellen wir immer. Das ist die sogenannte Steve Jobs Frage. Und wir beziehen uns dabei auf eine Rede, die er mal vor Stanford-Absolventinnen gehalten hat. Und da gibt er drei große Learnings, kann man sagen, aus seinem eigenen Leben an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Und ich fand das einfach sehr prägnant. Das verrate ich dir im Nachgang. Aber wir sind sehr gespannt auf deine. Was wären die drei großen Learnings, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben würdest?
Ja, also ich weiß nicht, wie global galaktisch das sein darf, aber ich glaube, das erste ist tatsächlich, weil ich in meinem Umfeld so oft erlebe, dass es anders ist. Ich interessiere dich für die Welt. So, also mach dein Leben größer, als du selber es bist. So, ja, mach dich zuständig für das Leben, das du dir für dich und auch für andere wünschst. Ich glaube, das wäre so der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde. Denn wenn ich das befolge, dann stelle ich mir ganz andere Fragen über meine Berufswahl, über mein Engagement, über meine Präsenz etc. Die zweite ist, glaube ich, was sehr Persönliches, woran ich lang und intensiv gearbeitet habe. Und zwar, also sozusagen, hab den Mut, den Blick nach innen zu wagen und so deine eigene Authentizität zu finden. Ja? Und zu gucken, dass du nicht das tust, was du denkst, was andere von dir erwarten, sondern das, von dem du glaubst, dass es dich ausmacht und dass du dafür stehen möchtest. So, also dieser Blick auf die eigene Authentizität ist, glaube ich, auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, so grundsätzlich. Und etwas, was für mich einen großen Unterschied gemacht hat, ist auch nicht ganz neu, und da bin ich auch nicht die Einzige, aber man kann das, glaube ich, nicht genug sagen, ist so meinen dankbaren Blick auf die Welt zu üben. So bei allem, was irgendwie echt verquer läuft, immer wieder doch auch zu schauen, was sind eigentlich die Dinge, für die ich dankbar bin und sein kann, und und da in einer achtsamen Weise durchs Leben zu laufen. So, es bewahrt einen vor Negativität und Hamsterrädern bei Zeiten. Und damit will ich nicht sagen, dass ich immun bin, aber es ist eine konstante Erinnerung an mich selbst.
Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr schön.
Ja, fand ich auch. Fand ich auch.
Ja, vielen Dank euch.
Die von Steve Jobs waren, der dritte war der Tod tatsächlich, der zweite war Love and Loss und der erste war Connecting the Dots. Das ist ein bisschen düster, aber im Kern geht es darum, dass wir uns immer daran erinnern sollen, dass unsere Zeit begrenzt ist und wir was machen sollen, was wir lieben.
So. Auch ein schöner Punkt.
Ja, das stimmt.
Ach, der Steve.
Ja. So ist der Steve, ja.
Ja, wie schön. Genau. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen.
Ja.
Ja, genau. Ganz gerne. Überhaupt für das Gespräch, wie schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Uns hat es großen Spaß gemacht. Wir sind am Ende unseres Podcasts, unseres ersten Podcasts im Jahr 2021. Schön, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast über Sozialunternehmerinnen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und fandet es auch so interessant wie wir. Schaltet wieder ein das nächste Mal. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.